Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweitzer. Herzlich willkommen. Der Sport kämpft um Aufmerksamkeit. Mehr Zuschauer heißt mehr Sponsoren, mehr Geld und im besten Fall dadurch bessere Bedingungen. Die kleineren Sportarten, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit abbekommen, leben den Teamgedanken. Zusammen veranstalten sie an diesem Wochenende ihre deutschen Meisterschaften in Berlin. Das Event steht im Vordergrund. Wir berichten sportlich und fragen, wie weit der Eventgedanke gehen soll. Und was, wenn Athletinnen und Athleten sich von ihren Verbänden ungerecht behandelt fühlen, etwa weil sie aus ihrer Sicht nicht genug abbekommen vom Geld, das sie einspielen, wie aktuell im Schwimmen oder im Frauenfußball. Athletinnen, vereinigt euch, ruft ihnen der Geschäftsführer der World Players Association zu. Das Interview gibt's hier in der Sendung. Wie rassistische Aussagen von Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies die Fußball-Fanszene empören, hören Sie auch hier im Interview ein Sprecher der Schalker Faninitiative. Was korrekt deutsch auch im Plural die Finale heißt, das wird dann zur Wortkreation Finals umgemodelt, wenn sich der Sport einen Titel für ein neues Format ausgedacht hat. Die Finals. 10 Sportarten tragen gemeinsam in Berlin ihre deutschen Meisterschaften aus, ähnlich wie das im vergangenen Jahr bei Europameisterschaften schon war. Das Samstagabend-Highlight fürs Berliner Publikum ist die Leichtathletik und im Olympiastadion ist Reporter Jens-Jörg Rieck für uns. Herr Rieck, welche Überraschung hat es denn schon gegeben?
Ja, eine richtige Überraschung war es nicht, aber es war natürlich das Highlight. Constanze Klosterhalfen lief ja im Juni in Palo Alto. Sie lebt und trainiert ja mittlerweile in Oregon. Die ehemalige Leverkusenerin, für den Verein startet sie noch schon einen deutschen Rekord über 3000. Deswegen hatte ich mir ihren Lauf schon dick angekreuzt. Aber wie sie das dann gemacht hat und diese Marke, die ja 20 Jahre alt war, übrigens hier beim E-Stife gelaufen, von Irina Mikitenko pulverisiert hat, fast doch Europarekord gelaufen wäre. Das hat die Leute wirklich von den Sitzen gerissen, um mal gleich eine Zahl hinterher zu schieben. Es sind 26.000, also knapp 30.000 hier in der Arena bei schönstem Sommerwetter. Sieht natürlich nicht voll aus, das ist weitaus größer. Diese wunderbare Schüssel hier im Westen Berlins passen 78.000 hinein, aber es ist trotzdem eindrucksvoll und die Stimmung ist gut.
Es gibt ja den Vergleich zu den European Championships im vergangenen Jahr. Wie ist denn Ihr Eindruck ganz generell? Wie kommen diese Finals in Berlin an?
Ehrlich, was mich am meisten gefreut hat, war eigentlich der Weg zum Stadion und aus dem Stadion raus. Ich bin in der Mittagspause. Wir haben ja so eine Vormittagsveranstaltung und jetzt eben die finale Entscheidung über die 100 Meter, die noch anstehen werden nachher bei den Herren und bei den Frauen. Bin ich rübergelaufen zum Kuppelsaal, um beim Boxen mal vorbeizugucken. Und die Stimmung dazwischen, die ist wirklich besonders. Ich war bei vielen, vielen deutschen Meisterschaften. Aber dass das Ganze so einen Flair hat, dass hier Kinder Sport machen, in verschiedensten Sportarten sich ausprobieren. Das Ganze ist wie ein riesiges Volksfest, wie ein großer Rummel und alle machen irgendwie, wenn auch manchmal etwas seltsame Sportarten, aber sie machen Sport und es wird gefeiert, es wird gegessen. Es ist eine sehr, sehr schöne Stimmung. Ich glaube, die Idee hat wirklich eine große Zukunft.
Danke nach Berlin, Jens-Jörg Rieck. Und am Ende der Sendung hören wir uns nochmal. Für die Top-Schwimmerinnen und Schwimmer hieß es Spannung hochhalten für die deutsche Meisterschaft nach der WM, die ja bis vor wenigen Tagen noch in Südkorea stattfand. Heute waren erneut Florian Wellbrock und auch Sarah Köhler gefragt. Lars Becker.
In den 200 Meter Freistilfinals waren die Spezialisten dann doch zu gut für Florian Wellbrock und Sarah Köhler. Über diese für beide ungewohnt kurze Distanz hatten der Doppelweltmeister und die doppelte Medaillengewinnerin von Guangzhou mit den Entscheidungen nichts zu tun. Köhler kam beim Sieg von Annika Brun auf Rang 4. Wellbrock schlug mit deutlichem Rückstand auf Meister Paul Zellmann als Siebter an. Beide, Köhler und Wellbrock, waren aber mit ihren jeweiligen Zeiten zufrieden. 30 Minuten nach seinem ersten Start gewann Wellbrock dann den zweiten Teil seines Doppelprogramms über seine goldene WM-Distanz 1500 Meter Freistil. Souverän und mit großem Vorsprung. Er blieb dabei sogar unter der 15-Minuten-Grenze. Anschließend wurde Wellbrock vom Berliner Publikum gefeiert. Auch Marco Koch ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Ex-Weltmeister holte sich ungefährdet den Titel über seine 200 Meter Brust.
Ganz ähnlich wie die Schwimmerinnen und Schwimmer nehmen die Turnerinnen und Turner langsam Anlauf für die Olympischen Sommerspiele in Tokio im kommenden Sommer. Der Einzelmehrkampf kürt die variabelsten von ihnen und eine Favoritin musste da heute einen Rückschlag einstecken. Mehr von Holger Kühner.
Als die Meisterin zum dritten Mal vom Schwebebalken stürzte, war Elisabeth Seitz natürlich klar, dass sie ihren Titel abgeben muss. Den 3000 Zuschauern stockte der Atem in der Max-Schmeling-Halle, als die 25-Jährige in ihrem signalgelben Glitzeranzug immer und immer wieder stürzte. Und während auch Weltmeisterin Pauline Schäfer vom Balken fiel, pirschte sich die 19-jährige Sarah Voss an die Spitzengruppe heran, übernahm vor dem letzten Durchgang die Führung und die gab sie nicht mehr her. Überraschungsmeisterin Sarah Voss vor Kim Bull und Sophie Scheder. Bei den Männern holte sich Andreas Toba aus Hannover den Titel. Geschlagen geben musste sich der Titelverteidiger und Tobas bester Freund Marcel Nguyen. Der 19-jährige Berliner Karin Nida wurde überraschend Dritter.
Etwas Besonderes gibt es bei den Kanuten in Berlin zu sehen. Extra für die Finals wurde nämlich hier die Strecke auf eine lediglich 160 Meter lange Sprintstrecke verkürzt. Wer da am erfolgreichsten war, berichtet Guido Ringe.
Vor genau 20 Jahren hat ein gewisser Ronald Raue aus Berlin seinen ersten WM-Titel geholt. Und jetzt paddelt er in seiner Heimatstadt mitten auf der Spree an der Eastside Gallery zum x-ten deutschen Meistertitel. 160 Meter die Sprintdistanz und Ronny Raue ist noch immer der Beste über diese kurzen Strecken in Deutschland. Der Titel souverän erpaddelt im Finale von Berlin bei diesen Finals und auch Lisa Jahn, auch hier wenig Überraschendes im Kanadier, einer bei den Damen über diese kurze Distanz erfolgreich. Auch sie eine Berlinerin vor vollen Rängen. Das Publikum in Berlin ist da, feuert die Athleten an. Hier beim Kanu-Rennsport hat sich am ersten Finaltag schon mal das Konzept bewährt.
Sprint auf der Spree statt langer Bahnen und aus genau diesem Grund ist der mehrfache Kajak-Weltmeister und auch Olympiasieger Max Hoff gar nicht erst hingefahren. Der 1000-Meter-Spezialist hätte wenig Chance auf dieser Strecke gehabt. Er schaute sich das Ganze heute von zu Hause aus an und er hat mir vor der Sendung erzählt, welchen Eindruck er von diesem neuen Format hat.
Ja, ich habe es auf jeden Fall im Fernseher auch schon verfolgt. Man hat da einen ganz guten Eindruck und die Jungs machen da einen ganz guten Job und da ist echt gut was aufgebaut und viele Zuschauer dabei und kommt, glaube ich, beim Publikum ganz gut an und ist, soweit ich weiß, gut organisiert und macht Spaß und ist, glaube ich, ein richtiger Weg, um unseren Sport in die Städte zu bringen und den Leuten näher zu bringen und um einfach dort präsent zu sein.
Auch wenn das dann für Sie jetzt das Aus für diese Veranstaltung bedeutet hat, weil die 150 Meter Sprintstrecke ja für Sie erstmal so als Kilometer-Spezialist nicht so richtig machbar sind.
Ja, genau. Wir haben ja im Kanu-Rennsport bei uns verschiedene Disziplinen und verschiedene Streckenlängen und da gibt es so ein paar Jungs, die können beides einigermaßen gut oder andere, die sind halt auch spezialisiert auf den Sprint oder auf die längeren Strecken und ich bin eindeutig auf die langen Strecken spezialisiert und das ganze Kurze, ich kann das auch, aber ich hätte da jetzt nicht irgendwie die Chance gehabt, vorne mitzufahren und da wir jetzt wirklich auch in 3 Wochen Weltmeisterschaften haben, wo es um die Olympia-Quali geht, konzentriere ich mich gerade darauf und versuche dafür meine Kräfte zu bündeln, vor allem für die lange 1000-Meter-Strecke. Und mein zweiter Partner, der Jakob Schopf, der ist jetzt mitgefahren, der kann das auch ein bisschen besser und kommt ja selber auch aus Berlin, deswegen musste er auch an den Start. Und dadurch ist es einfach gekommen, dass ich jetzt darauf verzichtet habe, dort zu starten.
Jetzt sagen ja Kritiker, das ist so ein bisschen eine Verschaukelung, wenn Sportarten wie Kanu dann auf so einer verknappten Strecke stattfinden. Das hätte mit der Realität in den Vereinen nichts zu tun und auch bei Olympia ja zum Beispiel, weil es eben diesen Wettbewerb da ja so nicht gibt.
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Jetzt haben wir bei den Olympischen Spielen haben wir ja auf jeden Fall noch 200 Meter, die olympisch sind.
Das kommt zumindest dran hin, ja.
Ja, genau. Hier sind jetzt die 160 Meter. Und das, was in den Kanuvereinen betrieben wird, ist erstmal Kanusport. Und auf welchen Strecken dann Wettkämpfe betrieben werden, das sei ja mal dahingestellt. Und die Kinder fangen jetzt nicht an, weil wir 200, 500.000 oder 5.000 Meter fahren und jetzt ist 160 und deswegen kriegen wir keine mehr in die Vereine. Aber man muss ja irgendwo die Gegebenheiten sehen und wenn man zum Beispiel die Diskussion von Los Angeles schon sieht, dass es dort eigentlich gar keine richtige Wettkampfstrecke geht und im Moment auch im Olympischen Programm Diskussionen geführt werden, ob Kanusport in der Art und Weise, wie wir es führen oder auch der Rudersport gerade ins Programm gehen, muss man natürlich irgendwie auch Optionen haben oder sich als Verband Gedanken machen, als internationaler Verband, wie können wir es denn schaffen, je nachdem uns auf die Gegebenheiten anzupassen, damit wir als Sportart an und für sich irgendwo dabei bleiben. Und dann sind halt die Wege auch mal zu sagen, okay, die Strecke ist jetzt nicht wirklich 1000 Meter lang oder sie ist 200 Meter lang, sondern ist halt irgendwie 20 Meter kürzer, vielleicht ein Weg.
Also Sie sind völlig einverstanden, dass man das auch zugunsten der Präsentierbarkeit ummodelt?
Ja, ganz klar. Für mich persönlich sind die kurzen Strecken natürlich jetzt nicht so meine Hauptaugenmerkstrecken oder die, die ich jetzt mag, aber ich mag den Kanusport und ich finde, dafür ist es schon ein Weg. Und auch für lange Strecken gibt es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit, dorthin zu gehen. Ich fahre immer noch neben den 1000 Meter die 5000 Meter. Die fahren wir mittlerweile auf 250 Meter langen Rundkursen. Das heißt, da ist auch immer relativ viel Action und man braucht jetzt auch keine Strecke, die 1000 Meter lang ist. Und das sind ja dann auch Wege, wie man, sag ich mal, die langen Strecken auch auf so kleine Seen oder kleine Strecken runtergebrochen bekommt. Ich glaube, man muss einfach offen sein. Man darf sich nicht verschließen gegenüber neuen Sachen. Das ist die Sache.
Was versprechen Sie sich denn konkret davon, wenn das jetzt umgemodelt wird? Auch das Internationale Olympische Komitee, das haben Sie ja schon angesprochen, denkt an Ummodeln, weil man eben mehr Event haben möchte, besser konsumierbare Häppchen vielleicht auch.
Ich glaube, man muss sich schon teilweise darauf besinnen, wo man eigentlich herkommt und darf das nicht ganz vergessen. Aber wenn man sich irgendwie weiterentwickelt, ein bisschen Evolution hat der ganzen Sachen doch nie geschadet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie alles komplett über den Haufen schmeißen müssen und komplett alles verändern, weil wir halt auch Athleten sind, die auf gewissen Strecken aktiv sind und müssen uns natürlich auch trainingstechnisch an andere Sachen irgendwo anpassen. Deswegen glaube ich, macht das keinen Sinn, so wie es zum Beispiel mit dem Kanadiersport war, wo sie nach Rio de Janeiro die 200 Meter komplett rausgeschmissen haben und alles auf die 1000 gelegt haben. Das sind so Sachen, da habe ich jetzt nicht so Verständnis für. Und im Kajak-Männer-Bereich wurden auch 200 Meter Strecken gestrichen. Dafür kamen aber 500 Meter Strecken wieder mehr ins Programm, wo man halt auch sagen kann, okay, auf einer 500 Meter Strecke kam auch die Chance, sich 1000 Meter und 200 Meter Leute zu treffen. Das ist im Kanadiersport jetzt gar nicht gewesen und eigentlich gucken dort die Sprinter wirklich in die Röhre. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die jetzt nicht so glücklich sind. Und das sollten auch vor allem die Entscheidungsträger im Wohle des gesamten Kanusports beachten.
Sie sagen also im Prinzip, man muss die Balance halten und da vor allem aber dann schon auch die Athleten bei der ganzen Publikumsorientierung nicht vergessen?
Ja, genau, das denke ich schon. Also man muss immer schauen, wo wir auch herkommen und dass wir uns auch der Sache öffnen, ist, glaube ich, klar. Aber wir müssen halt auch die Chance kriegen, uns dorthin weiterzuentwickeln. Und wenn man jetzt uns Athleten Aufgaben gibt, die wir überhaupt nicht kennen oder überhaupt nicht trainiert haben, ja, oder man darf jetzt nicht gewisse Disziplinengruppen bei uns, glaube ich, komplett streichen, wie das jetzt im Kanadierbereich war, dass dann Athleten eigentlich gar keine Aufgaben und keine Wettkämpfe mehr haben, das ist, glaube ich, schade. Aber wenn man irgendwie versucht, wirklich alle mitzunehmen, die Athleten mitzunehmen und gehen dann auf neue Seen, neue Orte, neue Strecken und überlegen, was können wir jetzt dort anbieten, dann mag es, glaube ich, ein vernünftiger Weg sein, womit man ja Zuschauer gewinnt, dort Leute anspricht, die Protagonisten, worum die es eigentlich geht, nicht vergisst. Und dann, glaube ich, kann das eine Weiterentwicklung des Sportes sein, ohne ihn komplett über den Haufen zu schmeißen.
Der mehrfache Weltmeister Max Hoff, der Ende des Monats im traditionellen Kanu-Wettbewerb bei der WM wieder dabei ist. Man muss nicht lange suchen im Leitbild des FC Schalke 04, um auf folgende Sätze zu stoßen. Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein. Wie stark wird das gelebt im Verein, zum Beispiel von dessen Führung? Darüber wird seit ein paar Tagen heftig diskutiert, ausgelöst von Äußerungen des Schalke-Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies. Auch Reaktionen aus dem Verein gibt es bereits. Christiane Ettlich fasst zusammen.
Der Schalke-Ehrenrat will direkt kommende Woche beraten und Clemens Tönnies habe auch schon zugesagt, sich vor dem Mitgliedergremium selbst zu seiner Rede zu äußern. Er hatte beim Tag des Handwerks Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und, wenn es dunkel wird, Kinder zu produzieren. Dieser Satz löste im Saal ein ganz kurzes Atemanhalten bei den Zuhörern aus und dann erfolgte aber Applaus. Ganz anders die Reaktion in der Öffentlichkeit. Es hagelt Kritik in sozialen Medien und auch von Schalke-Fans. Tönnies selbst hat sich inzwischen entschuldigt. Seine Aussage sei falsch, unüberlegt und gedankenlos gewesen. Es tue ihm sehr leid.
Und das hat Clemens Tönnies heute in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung nochmals unterstrichen. Aber zu befrieden scheint das nicht allzu viele. Die Empörung in den sozialen Netzwerken will sich nicht legen, auch bei sonst loyalen Schalke-Anhängern. Was Clemens Tönnies Aussagen bei ihm ausgelöst haben, das habe ich Sven Schneider von der Schalker Faninitiative vor der Sendung gefragt. Seine Antwort.
Zunächst mal Fassungslosigkeit. Dass solche Aussagen kommen von einem der obersten Repräsentanten unseres Vereins. Ein Verein, der sich ja gemäß Satzung und Leitbild Antirassismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir da ja auch aus der Fanszene Schalker Faninitiative schon ganz, ganz viel gemacht haben über ganz viele Jahre. Und da eine solche Aussage zu lesen, macht einen natürlich traurig, wütend und fassungslos.
Herr Tönnies hat sich ja bereits entschuldigt. Was gefällt Ihnen denn an der Entschuldigung nicht?
Ja, an der Entschuldigung gefällt mir zum einen nicht, wie ja auch unser Ex-Spieler Hans Sapay schon gesagt hat, dass er sich im Prinzip nicht bei den Leuten entschuldigt hat, die er ja eigentlich beleidigt hat, sondern er hat das Ganze ja quasi auf Schalke 04, die Schalke-Familie gemünzt.
Bei wem müsste er sich konkret entschuldigen?
Ja, er müsste sich konkret entschuldigen, vor allem natürlich bei den Menschen in Afrika, die er da, wie ich finde, auf eine sehr chauvinistische, wenn nicht rassistische Art und Weise beleidigt hat. Ne? Also es erinnert ja so ein bisschen an diesen Spruch, den diese Fürstin Gloria von Thurn und Taxis seinerzeit getätigt hat. So nach dem Motto, der Neger schnackselt gern. Das ist absolut unterirdisch und das muss er ganz konkret beim Namen nennen und nicht quasi sagen, ich hätte ja eigentlich was ganz anderes sagen wollen und das war jetzt alles ein bisschen unglücklich oder töricht in der Formulierung, sondern die Dinge wirklich beim Namen nennen, weil der Verdacht liegt ja nahe, wenn ich sowas rauslasse, das hat ja irgendwo in der Gedankenwelt, ist das ja wahrscheinlich verwurzelt. Ne? Also ich sag mal, wenn...
Sie schließen da direkt auf sein ganzes Weltbild.
Man kann auf sein Weltbild schließen, ja, genau.
Er selbst sagt ja, er stehe 1000-prozentig hinter den von Ihnen auch schon angesprochenen Vereinswerten und auch der Vorstand unterstrich das ja mit einer Erklärung. Das ist für Sie nicht glaubhaft?
Also ich glaube Ihnen, dass es ihm leid tut, wie er diese Äußerung konkret getätigt hat. Ich weiß nicht, ob ihm leid tut, dass dahinter ein, ich sag's nochmal, möglicherweise sehr chauvinistisches Weltbild steckt, wo er quasi auch aus seiner Position heraus als Fleischgroßproduzent aus der reichen ersten Welt, die im Übrigen auch maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich ist, dann quasi gute Ratschläge erteilt an die armen Afrikaner, die es ja irgendwie selber nicht besser wissen und quasi auch zum Kinderproduzieren nicht viel auf der Pfanne haben. Ich finde, dazu muss er ein paar mehr Worte sagen, bis hin sich tatsächlich auch mal Gedanken zu machen, was hat er damit eigentlich angerichtet, was hat er auch für Schalke 04 angerichtet. Also die Sache geht da jetzt ganz groß überall durch die Medien.
Ja, welche Auswirkungen befürchten Sie denn durch solche Aussagen?
Ja, dass uns auch unser Engagement auf Schalke möglicherweise nicht mehr abgenommen wird, wenn wir solche Dinge an uns vorüberziehen lassen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu ziehen oder diese Konsequenzen zumindest einzufordern. Und meiner Meinung nach ist da Herr Tönnies als wichtiger Repräsentant des Vereins, der da mal ganz gehörig neben der Spur gelegen hat, sich mal etwas mehr und deutlicher erklärt und für sich selbst möglicherweise auch Konsequenzen zieht. Ich meine, das muss er letztlich mit sich selber ausmachen.
Über mögliche Konsequenzen können wir gleich nochmal sprechen. Der Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider, der hat sich mit den Worten geäußert, unsere Gesellschaft funktioniert so, dass ein Mensch sich entschuldigen kann und es danach weitergeht. Das ist für Sie nicht genug?
Dass er sich entschuldigt, ich sag mal auf der formalen Ebene, das ist, sagen wir mal, die Grundvoraussetzung. Also die notwendige Grundlage, aber meines Erachtens noch nicht hinreichend, weil das so, wie er es getan hat, für mich auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise passiert ist. Und ich finde, wie gesagt, da muss zu diesen Themen mehr kommen. Und wenn er dann sagt, ja, ich mache das alles wieder gut, das klingt so, ja, mit meinen Mitteln kann ich ja dann, weiß ich nicht, baue ich irgendwo ein Solarkraftwerk in Ghana, wenn er das wenigstens angeboten hätte konkret, aber das hat er ja nicht gemacht. Und er muss, ich finde, sich nicht nur entschuldigen, sondern er muss auch die Menschen, die er beleidigt hat, um Verzeihung bitten. Und das ist nichts, was man irgendwie einfordern kann, sondern was man erbeten muss. Und ich finde, das steht noch aus.
Der Schalker Ehrenrat will sich ja jetzt des Themas annehmen. Was fordern Sie von den Verantwortlichen?
Wir fordern, dass es irgendeine Art von Konsequenz gibt. So, das muss letztlich mit Beteiligten mit sich ausmachen. Ich hoffe auch, dass Herr Tönnies selber mit sich nochmal ins Gericht gehen wird. Und ansonsten sind wir alle sehr gespannt, was der Ehrenrat da beschließen wird.
Welche Art von Konsequenz wäre denn aus Ihrer Sicht richtig?
Ja, also es muss ein deutliches Zeichen geben, das über einen erhobenen Fingerzeig hinausgeht.
Ein Rücktritt fordern Sie nicht?
Ja, ein Rücktritt kann man ja quasi nur von mir selber fordern. Vom Ehrenrat könnte man ja nur fordern, ihn abzusetzen. Und ich bin selber nicht Mitglied des Ehrenrates und ich würde eine Entscheidung, wäre ich Ehrenrat, schon davon abhängig machen, wie er sich in diesem Gremium dann verhält. Aber ich denke schon, dass Rücktritt, Absetzung eine Option ist. Aber wie gesagt, das müssen die Gremien dann entscheiden.
sagt Sven Schneider von der Schalker Faninitiative. Der Start in die neue Saison hätte für zwei Zweitligisten in der Fußball-Zweitliga, die heute aufeinandertrafen, nicht unterschiedlicher sein können. Aufsteiger Karlsruher SC schreibt seine Erfolge gegen Dynamo Dresden fort heute mit einem 4:2, Jens Wolters.
Der Zweitliga-Rückkehrer KSC findet sich tatsächlich an der Tabellenspitze der zweiten Liga wieder, nach einem tollen 4:2-Sieg gegen Dresden. Die Mannschaft von Trainer Schwarz ließ sich durch den 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht aus der Bahn werfen und erzielte vor dem Gang in die Kabine noch den Ausgleich durch Offensivmann Hoffmann. Der 26-Jährige machte es in der Folge dann zu seinem Spiel. Vor dem 2:1, einem Dresdner Eigentor, spielte er quer vor das Gästetor und dann wurde der Ball abgefälscht. Und das 3:1 war dann ein Flachschuss von Hoffmann aus 18 Meter. Den vierten KSC-Treffer des Tages erzielte der eingewechselte Stiefler.
Keinen Sieg gab es dagegen für Absteiger Hannover 96, ein 1:1 gegen Jahn Regensburg. Frauen kämpfen im Fußball weltweit auf ganz unterschiedlichen Levels für Gleichberechtigung. Bei den einen geht es überhaupt um freie Ausübung ihres Sports. In vielen Ländern ist inzwischen der Ruf nach gleichen Prämien, gelegentlich auch gleicher Bezahlung wie bei den Männern angekommen. An diesem Wochenende können sich Spielerinnen aus der ganzen Welt in Berlin vernetzen und ihre Erfahrungen austauschen. Dort veranstaltet die Nichtregierungsorganisation Discover Football eines der größten internationalen Freundschaftsturniere. Neben dem Kerngeschäft Fußball geht es auch um die Gehälter von Spielerinnen. Jennifer Stange war dabei.
Also bei Orange spielen die Iranerinnen und die Bolivianerinnen. Und bei den Gelben spielen Kenianerinnen mit den Serben zusammen.
Dana Rösiger gehört zu den Organisatorinnen vom Discover Football Festival. Im Willy-Kressmann-Stadion in Kreuzberg stehen in 5 Tagen rund 100 Spielerinnen aus der ganzen Welt auf dem Platz, in gemischten Teams.
Dass sie lernen müssen, untereinander sich auszutauschen, zu kommunizieren, um halt auch auf dem Spielfeld gut miteinander zu funktionieren.
Ein paar Regentropfen verwandeln sich in einen Platzregen. Das Spiel muss abgebrochen werden. Organisatorinnen, Gäste und Spielerinnen drängen unter das Vordach am Eingang Katzbachstraße. Mittendrin steht Petra Landers. Wäre der Frauenfußball so populär wie der Männerfußball, wäre sie ein Star. Beim allerersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft der Frauen steht sie auf dem Platz, spielt 15 Länderspiele und gewinnt 1989 die Europameisterschaft. Zum Dank gab es dafür vom DFB ein Kaffeeservice.
Ich habe es anfangs ignoriert, es blieb in den Kartons. Ich muss auch dazu sagen, es wurde uns nicht überreicht, es wurde uns zugeschickt. Und es geht jetzt immer wieder rum von Ausstellung zu Ausstellung oder mal ins Museum.
Die geblümten Tassen sind längst zum Symbol für die Ignoranz und Missachtung des Frauenfußballs in Deutschland geworden. Ein Witz, über den die Nationalspielerinnen von heute lachen. Landers wurmt das noch immer.
Mir fehlt insgesamt die Anerkennung, vor allem vom DFB. Wir haben nach der Arbeit trainiert. Wir sind nach der Arbeit zu den Spielen gegangen. Wir haben 2 Jobs erledigt. Und ohne Geld zu kassieren, also kann man uns wenigstens diese Anerkennung geben, dass wir den Startschuss für den Frauenfußball hier im Land geschaffen haben.
Echte Anerkennung, das hieße für die 29-jährige Pascal Furrah aus dem kenianischen Mombasa gleiche Bezahlung.
Because I guess everything in this world is money.
Weil sich in dieser Welt alles um Geld dreht. Wir spielen denselben Ball, dieselbe Technik, wir sollten gleichermaßen bezahlt werden. Die Ex-Spielerin und heutige Schiedsrichterin zahlt drauf. Damit sie sich den Sport leisten kann, hat sie einen kleinen Laden für Computerspiele. Frauenfußball in Kenia und anderen afrikanischen Ländern werde häufig nicht von den professionellen Strukturen des globalisierten Fußballgeschäfts, sondern von NGOs und Frauenorganisationen gefördert und finanziert. Dass ihr Sport in Kenia einen schlechten Stand hat, sei auch die Schuld der FIFA, sagt Furrah.
Because the FIFA, they don't value women football. And if they did,
weil die FIFA Frauenfußball nicht wertschätzt. Wäre das anders, würden die Stadien voll sein. In Kenia kennt man offenbar ein Argument, das auch in der deutschen Debatte um die Gehälter von Spielerinnen ins Feld geführt wurde. Frauen könnten bei der Bezahlung nicht gleichziehen mit männlichen Kollegen, weil der Frauenfußball weniger einspielt. So formulierte es auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegenüber der Bild-Zeitung. Deutsche Profispielerinnen äußerten sich ähnlich. Eine Position, die im Willy-Kressmann-Stadion in Kreuzberg kaum Anhängerinnen findet. Ich denke, wir verdienen dieselbe Bezahlung für unsere Arbeit. Aber das Wichtige ist auch zu wissen, wohin man will mit der Gleichheit. Ich glaube, es gibt viele Dinge im kommerziellen Männersport, der für das Spiel der Frauen nicht gut wäre. Juliana Román Lozano kommt aus Argentinien, eine Fußballnation, die Diego Maradona und Lionel Messi verehrt, aber den Frauenfußball beinahe verachtet. Nicht mal der Zugang zu einem Fußballplatz sei für Frauen selbstverständlich, sagt die Trainerin Lozano. Dennoch, Frauen im Fußball eint nicht nur die Forderung nach gleicher Bezahlung, sondern auch der Wunsch, dass Frauenfußball anders bleibt. Friederike Möller-Behring, Spielerin beim DFC Kreuzberg.
Mit der Kommerzialisierung hat der Männerfußball eigentlich eine Richtung eingeschlagen, die wir schön finden, dass es sie im Frauenfußball noch nicht gibt. Der Frauenfußball soll natürlich mehr Anerkennung erhalten und die Löhne sollen auch gerecht werden. Aber viele wünschen sich trotzdem, dass das Familiäre erhalten bleibt, dass die Solidarität erhalten bleibt, dass die günstigen Eintrittspreise erhalten bleiben. Und das ist eine Zukunft, die in dem Fußball, den wir im Fernsehen sehen, eigentlich nicht existiert.
Frauenfußball ist anders, sagt auch Monika Stab. Wie Landers gehört sie zur ersten Generation deutscher Fußballerinnen. Rebellionen wie hier habe es im Männerfußball nie gegeben.
Amerika ist ja ein gutes Beispiel. Die wollen ja jetzt einen Prozess gegen den Verband direkt aufführen. Eine Hegerberg, die einfach sagt, ich bin nicht mehr für die Nationalmannschaft, weil da einfach Ungerechtigkeiten sind. Dänemark hat es verpasst, bei der WM dabei zu sein, weil sie gestreikt haben.
Selbst gestalten, kämpfen und sich dabei nicht auf die Verbände verlassen. Das rät Stab den Fußballerinnen von morgen.
Und die Geschichte der Gleichbezahlung ist nur ein kleiner Splitter im Kampf von Athleten für ihre Rechte. Ein Schauplatz außerhalb des Fußballs ist der Weltschwimmverband FINA. Athletinnen aus dieser Sportart kritisieren schon lange, Sportler hätten da letzte Priorität, es gehe nur ums Geld. Mal, weil man nicht zugunsten eines Fernsehmarkts Rennen mitten in der Nacht bestreiten will. Mal, weil man den Anti-Doping-Kampf des Verbandes als zu lax oder zu starfreundlich ansieht. Wie unzufrieden einige mit ihrem Weltverband sind. Das wurde gerade bei der WM in Südkorea wieder deutlich. Da waren einige überhaupt nicht glücklich, dass ein chinesischer Schwimmer überhaupt starten durfte, obwohl er Gegenstand laufender Dopingermittlungen ist. Es brodelt und im Schwimmen sind Stars wie der britische Olympiasieger Adam Peaty gerade dabei, eine Athletengewerkschaft zu gründen, als Schwert gegen den eigenen Verband und als Schutzschild. Athleten weltweit mucken auf, aber wie aufmüpfig kann man werden, wenn man abhängig ist von Nominierungen des Verbandes und auch den Geldern, die er einspielt. Das habe ich Brandon Schwab gefragt. Der Australier ist Jurist und Direktor der Spielergewerkschaft World Players Association. Seine Antwort?
Well, I think where we are today, there are really two broad.
Heutzutage haben wir zwei große Athletenbewegungen. Zum einen die Spielervereinigungen, die man vor allem bei professionellen Mannschaftssportarten findet. Dort organisieren sich die Sportler in unabhängigen Verbänden oder Vereinigungen, wo sie effektiv gemeinsam über die kritischen Fragen verhandeln können, die ihre Branche und Arbeitsbedingungen betreffen. Und das ist ein großer Schritt gewesen, ein Kampf, der in den wichtigsten Sportarten in Nordamerika und Europa in den 1960er Jahren begann. In den letzten Jahren war interessant, dass die olympische Bewegung, die sich seit langem widersetzt und versucht, jede Stimme für die Athleten zu regulieren und zu kontrollieren, dass sie jetzt feststellt, dass sich dieser Ansatz als ineffektiv erweist. Und so gibt es jetzt viele Sportler, die sich gegen eine Vielzahl von Missständen aussprechen, aber sie tun es momentan eher einzeln. Die Herausforderung wird sein, sich zu organisieren und gemeinsam zu handeln.
Let's talk about the collective thing in just a second, but what was.
Wir können gleich über gemeinsames Handeln sprechen. Lassen Sie uns zunächst beim Auslöser für die Athleten bleiben. Durch was wurde das ausgelöst? Hat das der Russland-Doping-Komplex rund um die Spiele in Rio ausgelöst, dass sie die Stimme erheben?
What was the point when they started to really speak out?
Da gab es mehrere Dinge, wahrscheinlich zwei im Besonderen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Doping-Thematik sehr schwerwiegend war. Es ist ein sehr strenges System und es hat sich als sehr ungerecht und ineffektiv herausgestellt. Und wenn dann die Meinung der Athleten bei der Entwicklung eines solchen Systems, welches für die Integrität des Sports eine extreme Bedeutung hat, keinerlei Gehör findet, dann sind das die Dinge, über die die Sportler sehr verärgert sind. Aber die andere entscheidende Antriebskraft ist einfach der Anspruch an die Professionalisierung. Sport ist ein großes Geschäft und Sport ist auch große Politik. Immer mehr Unternehmen und vor allem Regierungen investieren in olympische Erfolge. Und das erzeugt einen unfassbaren Druck auf die Athleten, unter dem sie unmöglich an die Spitze streben können, ohne ein Mindestmaß an Unterstützung und Rahmenbedingungen, mit denen sie sich Vollzeit auf die sportliche Laufbahn konzentrieren können.
That's the question. What kind of leverage do they?
Die Frage ist ja genau, welcher Hebel haben die Athleten denn, um Einfluss auszuüben? Sie sind in den Strukturen gefangen. Da sind normalerweise die Sponsoren. Da haben sie die Infrastruktur. Es scheint so, als gäbe es keinen Weg, um dort auszubrechen.
Es gibt keinen Weg, um aus dem System auszubrechen, wenn Athleten nicht zusammen agieren. Daran besteht kein Zweifel. Bei den Profi-Mannschaftssportarten gab es drei wichtige Wegmarken, mit denen die Sportler sich das erarbeitet haben, wo sie heute stehen. Und natürlich reden wir oft darüber, wie gut Fußballer heute bezahlt werden oder Baseballspieler in den USA oder NBA-Basketballprofis. Wir müssen uns daran zurückerinnern, dass das nicht immer so war. Das ist erst geschehen, als die Spieler als Angestellte etabliert wurden. Daraufhin hatten sie das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen und rechtlich oder auch technisch das Monopol anzufechten, in dem sie sich befanden.
Aber in vielen olympischen Sportarten ist das ja anders.
Nun ja, die Grundlagen sind die gleichen. Und in den letzten 2-3 Jahren haben wir zum Beispiel mit Blick auf die USA tragischerweise gesehen, wenn wir die Untersuchungen des Kongresses im Nationalen Olympischen Komitee der Vereinigten Staaten betrachten, dieses monopolistische System hat jede Menge Schaden angerichtet, speziell wenn wir den Fall der US-Turnerinnen betrachten. Der Sport hat immer versucht zu sagen, dass er anders und besonders ist, dass er speziellen Schutz benötigt. Aber die Folge dessen ist sehr schädlich gewesen. Aber die Politiker in den USA müssen sich jetzt in die Führung ihres eigenen Olympischen Komitees einmischen, welches ökonomisch betrachtet das größte nationale Olympische Komitee weltweit ist. Also der Sport muss schon proaktiv werden. Und was wir wissen, wo die großen Sportarten sich mit den Spielervereinigungen einigen, da gibt es einige Ergebnisse aus komplexen Angelegenheiten, die der Sport lösen muss, auf effektive Art und Weise. Baseball hatte zum Beispiel ein Dopingproblem in den 90er Jahren. Spieler und Manager waren aber in der Lage, das Problem zu lösen, viel effektiver, als das heute die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hinbekommt. Und auch wie der Sport ökonomisch explodiert ist, weil die Athleten beim ökonomischen Wachstum des Sports Partner waren. Und ihre Möglichkeiten werden die olympische Bewegung aufrütteln, wenn man bereit ist, die Athleten als gleichwertige Partner anzunehmen.
Wäre es eine nicht viel effektivere Idee, wenn man von der olympischen Idee wegkommen würde und neue Ligen gründen würde, wie die Independent International Swimming League? Ist das ein gutes Beispiel, wie man sich von den alten Verbänden löst? Also einfach eine neue Liga gründen, die nichts mit dem alten Verband zu tun hat?
That doesn't have to do with the old federation.
Also, das ist sicherlich eine Strategie, die in einigen Sportarten sehr erfolgreich angewandt worden ist, wenn man bis in die frühen 1970er Jahre zurückgeht. Billie Jean King hat eine Abspaltungsbewegung gegen die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen angeführt, um die WTA-Tour zu starten. Die Profi-Tennisspielervereinigung hat sich zu der Zeit von dem traditionellen Tenniszirkus losgesagt, um eine professionelle Männertour auf die Beine zu stellen. Wir haben viel in der Art in den USA gesehen. Sogar der Super Bowl, unbestreitbar das größte Sport-Einzel-Event auf der Welt, ist aus einer Fusion entstanden, weil es eine abtrünnige Liga gab. Also, wo es einen Wert, wo es ein Geschäft für den Sport zu machen gibt, da sind wir der Meinung, dass man sich dem annehmen muss. Und tatsächlich muss die olympische Bewegung nach diesen ökonomischen Möglichkeiten Ausschau halten, weil die Athleten sie brauchen, wenn sie die Anforderungen erfüllen wollen, um in die Weltspitze vorzustoßen.
In order to excel. Doesn't that has to be necessary?
Muss diese Bewegung denn nicht von den sehr erfolgreichen Athleten angeführt werden?
Athletes then?
Well, it needs to be led by everybody.
Sie muss von jedem angeführt werden, um einen Sinn für das Kollektiv zu entwickeln. Man muss mit den besten Athleten sprechen und mit den weniger erfolgreichen. Eine gute Sache, die Spielergewerkschaften so stark macht, ist, dass sie 100% der Spieler repräsentieren. Wenn wir ein Geschäftsmodell aufbauen und die Superstars profitieren davon, dann haben sie die Verantwortung, dass sie ihre Nachfolger dahingehend ausbilden, dass es große Vorzüge für sie hat. Ich denke, dass die Bewegung sehr ermutigend ist, also das, was wir von den Athleten hören, die sich versuchen zu emanzipieren. Die Herausforderung wird sein, dass sich diese Stimmen innerhalb der jeweiligen Disziplin organisieren, sodass sie wirklich eine Veränderung herbeiführen können.
And the power of a player association so that it can really make a difference.
So let's talk about how it can make a difference globally.
Dann lassen Sie uns doch mal drüber sprechen, wie eine globale Veränderung aussehen könnte. Sie haben über verschiedene Bewegungen in verschiedenen Ländern, auch in unterschiedlichen Sportarten gesprochen. Wie können die sich wirklich vereinigen? Sportler haben eigentlich überhaupt keine Zeit. Die haben doch andere Sorgen, als sich weltweit in Gewerkschaften zusammenzuschließen, auch wenn sie das insgesamt vielleicht wollen würden.
Organized globally, even though that would be the bigger picture that they wanted to see.
I think that's an assumption made about athletes. You're too busy.
Ich denke, das ist so eine Unterstellung, dass Sportler nie Zeit haben, weil sie zu fokussiert auf ihren eigenen Erfolg sind. Aber unsere Erfahrung ist, wir haben 120 Spielervereinigungen in unserer World Players Association. Sportler haben eine extrem enge Verbindung zu ihrem Sport. Oft waren sie nur aufgrund ihrer Leidenschaft in der Lage, Außergewöhnliches zu leisten. Das führt nicht nur zu einem Verlangen nach individuellem Erfolg, sondern auch dazu, dass eine Sportart positiv heraussticht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Athleten extrem erfolgreich dabei sind, Dinge umzusetzen, wenn sie ins Diskutieren kommen und sie lernen, wie man Einfluss bekommt.
Then history demonstrates that they've been incredibly successful in doing that.
Would you ever suggest to athletes to break?
Würden Sie es Sportlern jemals raten, die olympische Bewegung zu verlassen, um Druck auf das IOC ausüben zu können, um Sachen zu verändern? Oder ist das keine Option, weil der größte Traum von Athleten die Teilnahme an Olympischen Spielen ist?
It's the biggest dream for athletes to compete in Olympic Games.
Es kann durchaus ein Prozess sein, den der Sport durchmachen muss, der ziemlich revolutionär wäre. Wenn die olympische Bewegung auf dem Modell beharrt, dass Athleten kein Mitspracherecht haben und keinen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg haben, und wenn wir die entsetzlichen Folgen sehen, die durch sexuellen Missbrauch entstanden sind. Wenn die olympische Bewegung so weitermacht, dann könnte es durchaus Drohungen geben, dass die Athleten darüber nachdenken, sich abzuspalten. Es hat diese Abspaltungstendenzen schon gegeben. Ich habe ja schon vom Tennis erzählt. Es waren sehr revolutionäre Zeiten. Dort sind die Leute danach wieder zusammengekommen. Das gab es auch im Cricket Ende der 70er Jahre, als die World Series Cricket sich geformt hatte. Nach ein paar Jahren kamen die Veranstalter und kommerziellen Organisatoren zu einer viel stärkeren Sportart auf einem kommerziellen Niveau zusammen. Nicht nur die Spieler hatten mehr davon, sondern auch die Sportart konnte viel mehr Geld in die Entwicklung an der Basis stecken. Diese Revolution ist also sehr positiv ausgegangen. Es gibt viele Sportler, die ihren Sport lieben und die darauf bedacht sind, ihn zu bewahren, aber nicht auf Kosten eines ineffektiven und ungerechten Monopolsystems, das ihnen ihre Grundrechte und Karriereoptionen wegnimmt.
Brandon Schwab, Executive Director der Spielergewerkschaft World Players Organization, bei uns im Deutschlandfunk. Es ist ein halbes Jahr her, dass Deutschland zusammen mit Dänemark Gastgeber der Handball-WM war. Ein Verband war voller Hoffnung, von diesem Erfolg auch langfristig zu profitieren. Doch was hat der mediale Erfolg des Turniers dem Handball in Deutschland gebracht? Was ist von der Euphorie geblieben? Das hat sich Sascha Staat gefragt.
Ausverkaufte Arenen in Berlin, Köln und Hamburg, viele schwarz-rot-goldene Fahnen und Gänsehautatmosphäre vor allem in Köln. Im Januar zeigte sich wieder, wie eindrucksvoll, mitreißend und spektakulär der Handball sein kann. Wenn der Handball in Deutschland eine Zukunft haben will, geht es darum, Kinder und Jugendliche dauerhaft für das Spiel zu begeistern. Das ist das Ziel, dem sich die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes verschrieben haben. Sie wollen die Fehler vermeiden, die nach dem WM-Triumph im eigenen Land 2007 gemacht wurden. Damals versäumte es der Verband, Maßnahmen zu ergreifen und verließ sich alleine auf die Strahlkraft des sportlichen Erfolgs. Nun sollen Gelder aus dem WM-Rekordgewinn von 3 Millionen Euro investiert werden. So gehen 600.000 Euro in die kurzfristige Mitgliederentwicklung. Kernpunkte sind dabei höhere Präsenz in Schulen und eine verbesserte Ausbildung der ehren- und hauptamtlichen Trainer. Für Marc Schober, den Vorstandsvorsitzenden des Verbandes, liegt der Fokus aber ganz klar auf dem Leistungsbereich.
Wir wollen die stärkste Handballnation der Welt werden. Wir wollen im Leistungssport erfolgreich sein, Medaillen holen. Und wir wollen zum Zweiten ein mitgliederstarker Verband sein. Und da muss man einiges tun, weil da gibt es viel Konkurrenz. Und die klassischen Sportarten haben in den letzten Jahren ja durchaus auch Mitgliederschwünde hinnehmen müssen.
Dass der Leistungsgedanke im Vordergrund steht, sieht Christian Schwarzer kritisch. Der ehemalige Welt- und Europameister ist mittlerweile Jugendkoordinator beim Saarländischen Handballverband und sorgt sich darum, dass ihm die Kinder davonlaufen. Die Verkleinerung der Jugendbundesliga hat zum Beispiel zur Folge, dass die Teams immer weiter reisen müssen. Der Aufwand für Spieler und Eltern steigt, Talente wenden sich vom Sport ab.
Ich verliere einfach auch ganz, ganz viele Jungs, ich spreche jetzt mal erstmal nur von den Jungs, vierte Liga abwärts, die auch die Zuschauer dann in den Hallen sind. Ja? Und man beschneidet sich da immer oder ist auf dem Weg, sich zu beschneiden, viel über die Spitze zu sprechen, aber vergisst dabei die breite Basis.
Aus Sicht von Christian Schwarzer hat der Verband im Bereich Nachwuchsförderung nicht viel unternommen.
Wenn man sagt, man möchte Nachwuchs akquirieren, dann muss man schon im Kindergarten anfangen und da einfach schon mal hingehen und sagen, Mensch Kids, wir machen irgendwas mit Bällen. Ob sie nachher beim Handball landen, ist wieder eine ganz andere Sache.
Das sei nicht so einfach, wie viele sich das vorstellten, erklärt der Vorstandsvorsitzende Marc Schober.
Die Erwartungshaltung ist da meistens größer als das, was wir wirklich leisten können. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Wir haben seit letztem Jahr auch dafür einen Vorstand Mitgliederentwicklung. Und wir haben da inzwischen 5 Mitarbeiter, die sich auf Dachverbandsebene damit beschäftigen.
Diese Mitarbeiter sind unter anderem für die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zuständig. So war es möglich, den Tag des Handballs, der am 26. Oktober stattfindet, zu einer bundesweiten Aktion für Mitgliederwerbung und Bindung auszuweiten. Der DHB ruft alle Vereine dazu auf, Familienfeste auszurichten und unterstützt sie dabei mit Ideen und Werbematerial, wie etwa Plakaten oder Aufklebern. Das soll für mehr Aufmerksamkeit an der Basis sorgen, während die deutschen Frauen und Männer in Hannover Länderspiele absolvieren. Bei aller Kritik ist auch Christian Schwarzer klar, dass Erfolg an der Spitze immer weiterhilft. Genauso wie die Übertragung der großen Turniere im Free-TV.
Ich habe entweder die Trainingszeiten verkürzt oder verlegt oder Training ganz freigegeben, weil ich natürlich auch möchte, dass die Kinder ihre Vorbilder im Fernsehen sich auch angucken, weil denen wollen sie nacheifern, denen wollen sie nachstreben und dementsprechend motiviert kommen sie dann auch ins Training.
Stefan Kretschmer, viele Jahre der große Popstar und das bekannteste Gesicht des deutschen Handballs, hat in seinem Umfeld ein gesteigertes Interesse im Nachgang der WM wahrgenommen. Er verweist aber darauf, dass Konkurrenzsportarten wie Fußball oder Basketball einen großen Vorteil haben gegenüber dem Handball. Sie können auf der Straße gespielt werden. Für Kretschmer ist der Handball und seine aktuelle Präsentation zu unmodern. Seine Vorstellungen beziehen sich auf die mediale und grafische Darstellung.
Wir müssen die Attraktivität der Trikots steigern. Das heißt, die ganze Werbung muss da runter. Die Fußbodenaufkleber müssen weg aus den Hallen, damit die Leute am Fernsehen es besser sehen. Wir müssen da marketingtechnisch weiterdenken, das Spiel attraktiver machen und müssen es fürs Fernsehen besser aufarbeiten. Ich glaube, dass das die Kids animiert.
Ihm sei allerdings auch bewusst, dass dies für einen großen Aufschrei bei den Clubs sorgen würde. Denn Trikot und Spielfläche sind die wertvollsten Werbeflächen. Und wie die Vereine die fehlenden Einnahmen ersetzen sollen, sagt Kretschmer nicht. Ein halbes Jahr nach dem Turnier hat der Handball in Deutschland also noch viel zu tun. Es wird dauern, bis die entwickelten Konzepte wirken. 5 Jahre bleiben, bis der DHB das nächste große Turnier ausrichten wird. Die Europameisterschaft 2024. Spätestens dann wird klar, ob sich die Fehler von 2007 wiederholt haben oder ob der DHB dieses Mal die richtigen Schlüsse gezogen hat.
Das war ein Beitrag von Sascha Staat, den Sie bei uns auch online nochmals nachlesen und nachhören können. www.deutschlandfunk.de/sport. Nach 2 Siegen startet Formel-1-Fahrer Max Verstappen morgen in Ungarn von der Pole Position. Volker Hirt.
Max Verstappen fährt wie entfesselt, immer selbstbewusster, dennoch mit weniger Risiko. Die erste Pole Position seiner Karriere gibt nochmal einen Schub. Auch in Ungarn kann er ähnlich überlegen gewinnen wie zuletzt in Deutschland. Sein Auto plus Verstappens Fahrstil passen zur Rennstrecke. Lewis Hamilton wird wahrscheinlich schnell an Bottas, der an 2 am Start steht, vorbeifahren. Es wird sich ein packender Zweikampf zwischen Hamilton und Verstappen an der Spitze entwickeln. Für Ferrari bleibt nur die Zuschauerrolle. Sebastian Vettel als 5. am Start kann einen Sieg in Ungarn, aber auch die Weltmeisterschaft abschreiben.
Wir kommen in Sport am Samstag im Deutschlandfunk nochmal zu den sogenannten Finals. Da gab es heute auch Entscheidungen im Bahnradsport und von dort berichtet Holger Gersker.
Die Serie der kleineren und größeren verblüffenden Resultate hat sich hier fortgesetzt. Für Lea-Sophie Friedrich war es eine schöne Überraschung, denn die 19-Jährige aus Dassow an der Ostsee hat den Kairin-Sprint gegen die deutlich routiniertere Konkurrenz gewonnen. Dabei ist die Jüngste ihrem Ziel Olympia 2020 in Tokio wieder ein Stück näher gerückt. Das gilt auch für den Meister in der Königsdisziplin Sprint. Der Erfurter Maximilian Dörnbach besiegte schon im Halbfinale mit taktischer Raffinesse den Europameister Stefan Bötticher. Für die stärkste Leistung aber sorgte eine erst 20-Jährige Franziska Brause gewann das Finale in der Einerverfolgung gegen die WM-Dritte Lisa Klein. Dabei verpassten beide nur knapp den Europarekord.
Und jetzt schalten wir gegen Ende dieser Sendung nochmals nach Berlin ins Leichtathletikstadion. Die Entscheidung dort hat ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck im Blick.
Mit einem echten Kracher ist der erste Tag dieser 119. deutschen Meisterschaften zu Ende gegangen. Dem 100-Meter-Sprint der Frauen Tatjana Pinto. Sie hinterließ schon im Halbfinale den stärksten Eindruck. Hat Gina Lückenkämper, die Europameisterschaftszweite hier aus Berlin, entthront Malaika Mihambo. Sensationell. Sie ist Weitsprung-Europameisterin und wird Dritte in einem bärenstarken Finale. Ganz anders als bei den Herren. Da war es zwar auch eng, aber die Zeiten sind dort beim Sieg von Michael Pohl. Überraschend der Wetzlarer vor dem Titelverteidiger Kevin Kranz aus Wetzlar und Julian Reuß, dem deutschen Rekordhalter aus Erfurt. Die Zeiten sind dort bei den Frauen weitaus stärker. Generell muss man sagen, es ist ein Frauentag gewesen, dieser erste Tag. Mehr Qualifikationen für die Weltmeisterschaften auf Frauenseite. Bei den Herren sieht es da sehr, sehr sparsam aus. Nur drei haben es geschafft. Gregor Traber und die zwei Diskuswerfer Martin Bierig und David Wrobel, die unter anderem auch Christoph Harting, den Olympiasieger, entthront haben, der hier wiederum mit drei Fehlversuchen und vorher schon despektierlichen Äußerungen über die deutschen Meisterschaften für einen negativen Punkt bei diesen deutschen Meisterschaften gesorgt hat. Überstrahlt, na klar, wird das Ganze von einer Zahlenkombination, die 142676 lautet. Konstanze Klosterhalfen lief hier einen deutschen Rekord und sie lief ihn nicht nur, sie hat fast die alte Rekordzeit pulverisiert von Irina Mikitenko, die ebenfalls in diesem Stadion beim ISTAF, beim großen Stadionfest, vor 20 Jahren diesen 5000-Meter-Rekord aufstellte. Klosterhalfens Zeit war ganz dicht am Europarekord der Niederländerin. Sie fahren dran. Insofern ist das ein dickes Ausrufezeichen hier aus Berlin zum Abschluss dieses ersten Tages.
Danke, Jens-Jörg Rieck. Und einen dieser angesprochenen Männer, nämlich Georg Traber, hatte Claudia Hogestrat im Interview nach seinem Hürdenlauf.
Gregor Traber, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel. Aber ich bin ehrlich, Ich habe schon deutsche Meister gesehen, die sahen glücklicher aus als Sie.
Ja, ich bin schon sehr ehrlich zu mir selber. Und wenn ich weiß, was ich eigentlich drauf habe, auch dieses Jahr schon in diesem anderen Wettkampf gezeigt habe, und jetzt laufe ich 3/10 da drüber, haue mir das Knie blutig, spüre auch, dass es unrund war, dass es kein Flow war, da bin ich natürlich nicht zufrieden, weil ich auch mit einer anderen Form hier angereist bin und das möchte ich natürlich auch zeigen.
Muss man auch ehrlich sein, dass es erst das zweite Rennen der Saison war. Sowas spielt ja auch eine Rolle, oder?
Klar, aber ich bin schon auch einer, der nicht viele Wettkämpfe kommt, um reinzukommen, um seinen Rhythmus zu finden. Entweder hat man gut trainiert und man ist bereit, dann kann man auch liefern und ich habe es heute nicht ganz gemacht, aber immerhin hat es zum Titel gereicht, ist auch was wert.
Sagt Georg Traber am Ende von Sport am Samstag noch diese Meldung. Vizemeister Borussia Dortmund muss heute Abend im Supercup gegen Doublegewinner Bayern München auf Mats Hummels verzichten, ausgerechnet der Rückkehrer. Das war's mit Sport am Samstag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.